Wir kommen jetzt zu viertens, Erdschichten und Fossilien. Es ist eine Tatsache im Bereich des Erdgeschosses, weltweit gibt es Erdschichten. Es ist auch eine weitere Tatsache, weltweit gibt es Milliarden von Fossilien, Versteinerungen, in den Erdschichten, die auf Pflanzen, Tiere und sogar Menschen zurückgehen. Aber die große Frage im ersten Stockwerk ist eben, wie soll man ihre Entstehung erklären? Wir haben gesagt, bis ins 19. Jahrhundert, bis 1830, hat da die Erklärung der Sintflut eine große Rolle gespielt. Denn das ist ja klar, dass zur Bildung der Erdschichten, dass es da eben Wassermengen braucht, die dieses Material zusammenführen. Und eine Sintflut ist von daher gesehen natürlich im Prinzip das Idealste. Aber Charles Lyell hat gesagt, nein, keine Katastrophen, sondern eben ganz allmähliche Schüttung. So Millimeter, Millimeter, so wie wir das heute ohne Katastrophen beobachten können. Aber, meine Damen und Herren, die Evolutionslehre hat da auch noch eine Evolution durchgemacht. Heute sprechen auch evolutionistische Geologen davon, dass man eben mit örtlichen Katastrophen rechnen muss bei der Bildung der Erdschichten. Einfach nicht weltweit, aber örtlich, natürlich spielt das eine wichtige Rolle. Also, nochmals, die Evolutionslehre legt dar, durch Ablagerungen, wie sie auch heute zu beobachten sind, geht das einfach so allmählich vorwärts. Und man hat alle Arten von Erdschichten im 19. Jahrhundert, angefangen, sagen wir, mit Kambrium rauf bis zu den obersten Schichten. Weltweit, die kommen ja nirgends alle miteinander vor. Das gibt's gar nicht. Aber man korreliert, an diesem Ort kommen die und die Schichten, Trias, Jura vor und da kommt Silur, Devon und Carbon vor und man setzt das zusammen zu einer Tabelle, ja? Und wenn man das alles dann so zusammenzählt und rechnet nach diesen Geschwindigkeiten, wie das Lyell eben angesetzt hat, so wie heute, dann ist man eben auf 540 Millionen Jahre gekommen, vom Kambrium an aufwärts bis zu den sogenannten jüngsten Schichten. Darum, wenn Sie da oben diese Erdschichten aus Spanien sehen, was denken Sie? Ist das in langen Zeiten entstanden oder schnell? Nun, das hängt davon ab, wie Sie das erklären. Übrigens, unten dieses Bild, das hat auch solche verschiedenen Schichten, sehen Sie? Das ist entstanden in ein paar Tagen. Das ist noch ein Rest von der Überschwemmung aus New Orleans, von ein paar Jahren. Solche Pakete, meterhohe Pakete, innerhalb von kürzester Zeit. Nicht Millimeter und Millimeter, in Jahren, Jahrzehnten, Jahrtausenden und so weiter. Übrigens, der Mount St. Helens ist ja vor Jahren ausgebrochen. Das war eigentlich eine sehr eindrückliche Mini-Katastrophe der neuen Geologie-Geschichte. Aber was hat das ausgelöst? Das hat dazu geführt, dass Erdschichten bis zu 120 Meter Höhe gebildet wurden. Erdschichtenpakete, ja? Und das Wasser hat ja eben eine sortierende Wirkung, sodass ähnlich große Korngrößen, dass die zusammengesammelt werden. Darum gibt es dann diese Strukturierung, ja? Bis 120 Meter. Innerhalb von kürzester Zeit. Und noch was. Innerhalb von Jahren haben sich diese zuerst noch weichen Schichten versteinert. Poh, kann auch ziemlich schnell gehen. Und schauen Sie mal. Bäume, die bis 17 Meter aufrecht in verschiedenen Schichten stehen, versteinert wie hier, die bezeugen, diese Erdschichten wurden schnell gebildet, noch bevor das Holz verfaulen konnte. Da ging das nicht Millimeter und Zentimeter in Jahrhunderten und Jahrtausenden. Diese Schichten sind garantiert ganz schnell gebildet worden. Und das findet man weltweit, solche Polystrate-Fossilien, wie man sie nennt. Übrigens, das ist auch eine Tatsache. Normalerweise entstehen keine Fossilien. Nicht wahr? Wenn Tiere sterben, dann werden sie von anderen Tieren gefressen, die das Aas lieben, Krähen und so weiter, Geier und was auch immer. Es entstehen keine Fossilien und sie werden durch den normalen Abbau, durch Bakterien, verschwinden die. Ja? Die Millionen von Bisons, die die Weißen in Amerika abgeschossen haben auf den Prärien, keine Fossilien, ist ja logisch, erwartet auch niemand. Aber wie entsteht dann ein Fossil? Am besten bei Verschüttung in Schlamm und fließendem Wasser. Dann werden diese Lebewesen luftdicht abgeschlossen und dann können sie, je nach chemischer Beschaffenheit des Materials rundherum, versteinern. Und es kann ziemlich schnell gehen. Man hat zum Beispiel den Fuß eines versteinerten Cowboys gefunden. Ich habe noch ein Bild davon. Also der versteinerte Fuß ist noch im Stiefel drin. Und Leute, die was verstehen von Cowboy-Stiefeln, die konnten sagen, das ist Mode 1950 so. Ja, und das ist nicht gut gegangen und der ist versteinert worden. Also Fossilien sind an sich Zeugen einer Katastrophe. Einer katastrophischen Verschüttung. Und nun die Tatsache, wir haben weltweit Milliarden von Fossilien. Auf allen 5 Kontinenten in den Erdschichten. Woher kommt das? Nun, die Bibel gibt uns einen Schlüssel. Bei der Sintflut wurden die Lebewesen verschüttet. Die Fossilien dokumentieren den Bestand zur Zeit der Sintflut. Und natürlich wurden die verschüttet nach ihren Biotopen. Also da, wo sie Fische finden in den Schichten, da müssen sie keine Menschen suchen. Weil normalerweise halte ich mich nicht bei den Fischen auf. Ja? Menschen müssen sie in anderen Schichten suchen. Und 90% der Fossilien sind übrigens marine, also Meeresfossilien. Und noch etwas. Ein Geologe hat sich spezialisiert auf die Berechnung der Erosionsgeschwindigkeit heute, in der heutigen Zeit. Wie schnell wird Material in den Alpen und überall auf der Erde abgetragen? Und er kam zum Schluss, die Erosion der Erdschichten geht unwahrscheinlich schnell voran. Das war eine Überraschung, haben wir nicht damit gerechnet eigentlich, so gefühlsmäßig. In 14 Millionen Jahren sollten alle Erdschichten auf allen 5 Kontinenten abgetragen sein. Aber wie haben sie? Präkambrium, Kambrium und dann rauf. Noch vor einigen Wochen bin ich mit meiner Frau über Präkambriumschichten in der Negev-Wüste gekraxelt. Oben gibt's nichts, nur Präkambrium. Was sage ich? Präkambrium. Kambriumschichten waren das. In Timna. Unten, ja. Wunderschön. Aber die sind immer noch da. Die wären 540 Millionen Jahre alt. Aber darüber gibt's nichts. Nur die. Aber die sind immer noch da. Also die Erdschichten können unmöglich 540 Millionen Jahre alt sein. Ab Kambrium. Die müssten schon längst abgetragen sein. Das sind, meine Damen und Herren, verheerende Tatsachen. Fazit. Die Milliarden von Fossilien zeugen von einer weltweiten Sintflut. Es gibt hier keine langen Zeiträume und es gibt auch zwischen den Fossilienarten keine fließenden Übergänge. Sondern man kann die Arten ganz genau abgrenzen, so wie die Arten, die heute leben. Nicht wahr? Man kann klar unterscheiden zwischen einem Bär, Bärenartige und Pferdeartige. Kann man gut unterscheiden, ja? Dazwischen gibt es nichts, das irgendwie so allmählich rübergeht. Oder Katzenartige und Bärenartige. Die sind klar abgetrennt. In den Fossilen ist das genau gleich. Man müsste ja erwarten, wenn es ja immer so langsam weitergegangen ist, dass man da die schönen Übergänge hätte. Denn die konnten ja bestehen gegenüber den anderen. Selektion. War ja so eine Selektion. Ja, wo sind sie? Nirgends. Darwin meinte, die kommen dann später, werden wir sie finden. Wir sind 150 Jahre nach Darwins ersten Buch über Evolution. Sie sind nicht da. Nun schließlich, fünftens, die Erde, alt oder jung. Nun, ich habe erklärt, wie man im 19. Jahrhundert berechnet hat, wie alt die Erdschichten sein müssen. Eben durch Abtragungsgeschwindigkeit heute und dann die Höhe der Erdschichten und da haben wir es so berechnet. Heute sagt man natürlich, nein, so machen wir das nicht. Jetzt haben wir physikalische Datierungsmethoden. Wir können beweisen, die Erde und ihre Schichten sind im Lauf von vielen Millionen Jahren, Milliarden Jahren sogar, entstanden. Nun, es ist so. Sag mal also, wir haben jetzt physikalische Messmethoden. Uran, Blei und viele andere radioaktive Datierungsmethoden. Und jetzt können wir mit denen zeigen, die Erde ist 4,7 Milliarden Jahre alt, diese Erdschicht 540 Millionen Jahre alt, diese Erdschicht so und so. Ja. Das Problem ist, wie können wir das nachprüfen, ob diese Daten stimmen? Wir können ja nicht zurückgehen und schauen, ob diese Kambriumschichten da in Timna wirklich vor 540 Millionen Jahren entstanden sind. Aber es gibt doch eine Möglichkeit. Es gibt ja auch heute Vulkane, wo das Gestein ausfließt. Und wissen Sie, die Definition bei diesen Datierungsmethoden ist die, man misst den Moment, in dem das Gestein erstarrt ist. Und da gibt es bei gewissen Steinen eben 3 Milliarden Jahre. Bei anderen Gesteinen 500 Millionen Jahre. Ja, wir können ja auch messen, Vulkane, die in der heutigen Zeit ausbrechen. Und ab der Erstarrung, wissen wir, das war 1900 sowieso. Und jetzt brauchen wir diese Methoden. Wir können sie doch testen. Wollen wir?
Gut.
Wir wollen. Hier sehen Sie den Mount Ngauruhoe in Neuseeland. Da gab es Ausbrüche 1949, 1954 und 1975. Man hat diese Messmethoden angewendet und das hat verschiedene Daten gegeben, und zwar 270.000 bis, meine Damen und Herren, 3,9 Milliarden Jahre. Dabei war dieses Gestein ein paar Jahrzehnte alt. Man kriegt ein Problem, oder? Ja, machen wir es noch woanders, auch noch. Man hat 12 Datierungen durchgeführt mit Gestein von Ausbrüchen um 1800 und 1801 auf dem Hualalai auf Hawaii. Und das hat ergeben, je nach Messung, 160 Millionen bis circa 3 Milliarden Jahre. Ach, also irgendwo gibt es ein Problem, ja? Und wie soll ich dann glauben, dass diese Schichten in Timna 540 Millionen Jahre alt sind? Ich glaube kein Wort. Man hat Mondgestein mitgenommen von der Apollo 11 Mission, damals 1969, und hat 4 verschiedene Datierungsmethoden angewendet und die ergaben Unterschiede von 4 Milliarden Jahre. Ja, welche Methode soll ich jetzt nehmen? Nun, man könnte sagen, die am besten zur Theorie der Evolution passt. Und meine Damen und Herren, das wird gemacht. Es ist nämlich ein Problem, wenn man alle Datierungen, die man bisher gemacht hat, weltweit, wissen möchte, man kriegt nur diejenigen, die in den Publikationen veröffentlicht worden sind. Und da hat man bereits sortiert. Man ist sich im Klaren, es gibt hier Probleme. Und da, wo es abweicht von der Theorie, da ist offensichtlich eines der bekannten physikalischen Probleme vorhanden gewesen. Also scheiden wir die aus. Jetzt sehen Sie, man beweist nicht die Evolution mit den Datierungsmethoden, sondern die Datierungsmethoden werden geeicht durch die Theorie, die man schon hatte. Aber das sollte man den Schülern auch mitteilen. Das ist nicht fair. Mondgestein von Apollo 16 wurde datiert auf 18 Milliarden Jahre. Da kriegt man natürlich ein Problem, denn das wäre ja 4,3 Milliarden Jahre vor dem Urknall. Und da gab es ja noch nichts. Sie sehen, ich formuliere gewisse Dinge ein bisschen spitz, aber Sie müssen immer den Hintergrund sehen. Ich bin so erzürnt über diese Resolution des Europarates. Denn das hat Konsequenzen für meine Kinder und dann für die Kinder meiner Kinder. Ich bin so erzürnt über den Beschluss der EU, dass hier freie Wissenschaft unterbunden wird. Mit politischen Beschlüssen. Das geht doch nicht. Wir müssen doch Politik und Wissenschaft trennen. Ja, also. Also Sie verstehen also, warum ich ein bisschen scharf, sonst mit Leuten, mit Evolutionisten bin ich dann ganz freundlich, nicht wahr? Mit diesem Evolutionist beim Podiumsgespräch, ich sagte ihm, mit Ihnen verstehe ich mich ganz gut. Wir haben kein Problem. Ja? Nun hat sich Folgendes ergeben. Gleiches Gestein kann mehrmals datiert mit derselben Methode, sagen wir Uran, Blei oder irgendeine, verschiedene Resultate ergeben. Also je nach Ort auch, wo Sie das Gestein gerade nehmen, wie viel Zentimeter da, wie viel Zentimeter da. Und weiter. Verschiedene Methoden können ganz unterschiedliche Daten ergeben. Aber da, wo dann verschiedene Methoden ziemlich ähnliche Daten ergeben, dann sagt man, da haben wir kein Problem. Diese Daten können wir nehmen. Ja? Aber das ist eben schon vorbestimmt von der Theorie. Im Grand Canyon hat man Basaltgestein aus jüngsten Schichten datiert, 1,34 Milliarden Jahre. Also ganz oben, ja? Basaltgestein aus ältesten Schichten, 1,07 Milliarden Jahre. Das jüngste Gestein wäre damit 270 Millionen Jahre älter als das älteste Gestein. Geht auch nicht. Nun, ist es aber so, es gibt noch viele andere Datierungsmethoden, nicht nur die radioaktiven. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von ozeanografischen Datierungsmethoden. Und dazu gehört die mit dem Kochsalz NaCl in den Ozeanen. Ganz einfach. Ich habe das auch an dem Podiumsgespräch bei den Freidenkern dann erwähnt, erklärt dem Publikum. Der Gehalt der Ozeane liegt ja etwa bei 3,5% Salz. Ja? Das ist so ein Desinfektionsmittel in den Ozeanen. Wegen der vielen Fische, die sterben. Nun, heute ist die Zufuhrrate von Wasser aus allen Flüssen der Welt in die Ozeane pro Jahr bekannt. Und Sie müssen wissen, auch Süßwasser enthält ein ganz bisschen Kochsalz, NaCl. Das stört uns nicht beim Trinken, so wenig. Aber wenn das nun also jährlich eben Salz hineinbringt in die Ozeane, dann könnten wir mal berechnen, was wäre das höchstmögliche Alter der Ozeane? Nicht wahr? Theoretisch. Wir nehmen einfach an, es gab am Anfang gar kein Salz. Das könnten Evolutionisten nicht akzeptieren. Aber nehmen wir das mal an. Es gab gar kein Salz und alles kam nur durch die Flüsse rein. Natürlich, wir wissen auch heute, wie viel Salz wieder entweichen kann. Es gibt gewisse Prozesse. Das sind natürlich kleinere Mengen, aber das muss man alles mit einrechnen. Und dann gibt es als theoretisch höchstes Alter für die Ozeane 62 Millionen Jahre. Anstatt 3 Milliarden. 3000 Millionen. Ein Problem. Ich habe das vorgestellt. Und dann hat der Biologe geantwortet. Ist er nicht darauf eingegangen. Da habe ich gesagt, aber wie erklären Sie sich denn das, dass es so ist? Da hat er wieder nicht geantwortet, hat etwas anderes gesagt. Und ich habe dann nochmal gesagt, aber wie erklären Sie sich das? Er hat gesagt, es gibt viel wichtigere Dinge als diese Dinge. Und zum Beispiel der Klimawandel. Da wollte er von Klimawandel sprechen. Da habe ich gesagt, nein, meine Frage ist nicht das, was wichtig ist, sondern wie erklären Sie sich das? Es gab keine Antwort. Nun können Sie das Ganze auch machen mit Magnesium. Wir wissen, wie viel Magnesium die Flüsse pro Jahr in die Ozeane bringen. Wir kennen den Gehalt in den Ozeanen. Nun können wir rechnen, was wäre rein theoretisch das höchste Alter? Da wären es 45 Millionen. Kalium, 11 Millionen. Silber, 2,1 Millionen. Gold, 560.000. Es wird immer schlimmer, meine Damen und Herren. Uranium, 500.000. Zinn 100.000, Kupfer 50.000, Quecksilber 42.000, Nickel 18.000 Jahre. Was macht man damit? Nun, ich möchte damit sagen, diese Dinge habe ich in der Schule nicht gelernt. Sie auch nicht. Gut, aber Sie haben gehört wahrscheinlich von diesen radioaktiven Methoden. Nun ist es nicht so, dass wir einen Schulunterricht haben, der offen, intellektuell redlich sein sollte. Wir müssen alles sagen. Nicht nur das, was in eine Weltanschauung wie der Materialismus hineinpasst und den Neomarxismus. Wir müssen alles sagen, auch diese Dinge. Also wir sind nicht dafür, dass man nur von Schöpfung spricht und kein Wort über Evolution. Nein, auch gerade in christlichen Schulen in Deutschland ist es eben so, dass man bemüht ist, beides darzulegen. Aber die Politik kämpft heute gegen diese christlichen Schulen. Und dabei ist es ja vorbildlich. Beide Standpunkte. Die Schüler müssen wissen, was ist. Ich sage, hatte mein Kind, auch als sie kleiner waren, habe ich ihm gesagt, ihr müsst das ganz gut lernen von Evolution in der Schule. Ihr müsst diese Dinge wiedergeben können an der Prüfung. Ja, wir müssen die wissen, wie die anderen Leute denken. Nur dann können wir mit ihnen sprechen über diese Dinge. Ich komme zu drei Schlussfolgerungen. Erstens, Evolutionslehre ist keine Tatsache. Zweitens, die Evolutionslehre widerspricht den Gesetzen der Naturwissenschaft. Massenwirkungsgesetz, erster und zweiter thermodynamischer Hauptsatz und so weiter. Drittens, die Evolutionslehre verdunkelt uns den Blick für die Tatsache der Existenz Gottes. Denken Sie daran, in unserer Zeit sind Millionen Menschen von dem Glauben an den Gott der Bibel weggekommen, gerade durch die Evolutionslehre. Wenn Sie mit den Menschen sprechen, Sie merken, das spielt eine ganz wesentliche Rolle, wenn es um die Frage nach Gott geht. Die haben das einfach schon im Kindesalter so gehört und haben es geglaubt. Die müssen es ja wissen, weil man hat ihnen nie das Zitat gebracht von Louantin. Wir glauben es gegen unseren gesunden Menschenverstand. Also die Evolutionslehre verdunkelt die Tatsache der Existenz Gottes. In Hiob 38, Vers 2 sagt Gott, wer ist es, der den Rat Gottes, verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Wir können durch unser Reden Gottes Ratschluss, Gottes Handeln in der Natur, in der Schöpfung zudecken, verdunkeln, sodass die Menschen es nicht mehr sehen können. Obwohl es so naheliegend wäre. In einer Zeit, wo man das DNS-Molekül kennt, 96 Zentimeter langes Molekül, da ist alles aufgeschrieben, wie man nicht bauen muss. Ein ganzer Bauplan, alles ist drin. Das ist durch Zufall entstanden. Also wir sind in einer Zeit, in der wir so deutlich Gottes Existenz kennen könnten. Denn das ist alles ein Code. Nicht wahr? Man macht ja heute diese Untersuchungen, man sucht verzweifelt nach Wellen aus dem Weltall, wo vielleicht existierende höhere Intelligenzen an der Welten uns eine Botschaft übermitteln. Und man setzt ganz viel Geld ein, um solche Codes abzufangen. Stellen Sie sich mal vor, da käme plötzlich eben doch ein erstes Mal ein solcher Code rein. Und zwar hört man Musik. Es klingt wie brandenburgisches Konzert von Bach. Wow, jetzt ist der Beweis dafür, es gibt außerirdische Intelligenzen. Wie bitte? Ja, ist doch logisch. Da ist doch ganz klar, da ist ein Code dahinter. Das kann ja nicht zufällig entstehen. Aha, da ist es so klar. Und wenn es geht um ein DNS-Molekül, das so komplex ist, so kompliziert. Nein, das ist durch Zufall und Notwendigkeit entstanden. In Römer 1, 18, lesen Sie das zu Hause nach. Da wird gezeigt, besonders in Vers 20, dass das Unsichtbare von Gott durch die Schöpfung, durch die Natur mit dem Verstand des Menschen wahrgenommen werden kann. Der Verstand führt den Menschen dazu, wenn er die Natur sieht und all diese wunderbare Ordnung in der Natur, dass er zum Schluss kommt, es muss Gott geben. Nun, ich möchte schließen. Ich habe erklärt, Darwin war auf der Flucht vor Gott. Und im Grunde genommen sind wir das alle. Wir sind alle von Natur kleine Darwins. Und die Bibel sagt uns, wir sind durch unsere persönliche Schuld in unserem Leben von Gott getrennt. Es gibt zwischen Gott und uns einen Graben. Römer 3, Vers 10 sagt im Neuen Testament, da ist keiner, der Gott sucht. Die Bibel sagt, der Mensch ist ein Feind Gottes, grundsätzlich. Und er würde nie Gott suchen. Vielleicht sagen Sie, aber ich suche Gott. Dann darf ich Ihnen sagen, aufgrund der Bibel, Sie suchen Gott, weil Gott Sie zieht. Ich hätte von mir aus Gott nie gesucht. Es war Gott, der mich gezogen hat zu sich. Der Mensch sucht Gott nicht. Und wenn dann aber ein Mensch versucht, aus eigener Anstrengung irgendwie zu Gott zurückzukommen und versucht eben diese Schuld einfach selber zu überbrücken, dann muss man sagen, wir schaffen es nicht. Wir können nicht aus eigener Anstrengung zu Gott kommen. Es reicht nicht. Römer 3, 23 sagt, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber weil wir nicht zu Gott kommen konnten, kam Gott von oben her zu uns. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren gekommen. Gott wurde Mensch, damit eben der Mensch, Jesus Christus, als Mensch für uns Menschen sterben konnte. Er hat das Gericht eines heiligen, gerechten Gottes, das wir in Ewigkeit verdient hätten, auf sich genommen am Kreuz. Gott hat ihn verlassen, damit er immer bei uns sei. Und die Bibel erklärt uns, wenn wir in unserem persönlichen Gebet, da brauchen wir niemand anderen. Wir können das ganz alleine tun. In unserem Gebet ganz ehrlich unsere Schuld, die uns von Gott trennt, aufdecken und möglichst mit Namen bekennen, es bereuen und danken, Gott danken, dass Jesus Christus dafür gestorben ist, dann wird die Verbindung zu Gott errichtet. Dann haben sie Frieden mit Gott, wie der Apostel Paulus sagt in Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht gesprochen sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Und da muss man nicht mehr vor Gott fliehen. Und dann bleibt die Natur etwas Wunderbares zum Anschauen. Und schöne Musik bleibt etwas Wunderbares. Auch in einer Welt, die gefallen ist. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo wir viel Leiden erleben. Und trotzdem sehen wir Gottes Herrlichkeit in der Natur. 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. So kann unsere Flucht vor Gott enden. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Das ist die wunderbare Botschaft der Bibel. Vielen Dank fürs Zuhören.